Field Marshal Jojo, you're a top man. Prepare to leave the house.
Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up.
I don't think I can do this.
Was?
Of course you can.
Aber dann kommst du.
When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble.
Kids, it's time to burn some books.
Yeah. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics.
Hi, Hitler.
I wish more of our young boys had your blind fanaticism.
Did you know Jews can read each other's minds?
But how would you know if you saw one? They could look just like us.
Hi.
You know what I am?
Say it. A Jew. Gesundheit.
Sheesh, that was intense.
What am I going to do?
No idea.
Got it! I will negotiate.
Burn down the house and blame Winston Churchill. Or negotiate.
If I tell on you, you'll be in big trouble.
They'll never win. Love is the strongest thing in the world.
Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person.
You two seem to be getting on well.
She doesn't seem like a bad person.
I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. God, nothing makes sense anymore.
Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi.
Ja, das war der Trailer zu Jojo Rabbit. Ihr hört den Störmelder auf Radio Störfunk. Und wir haben gestern zu dritt den Film im Kino gesehen, hier in Schwäbisch Hall im Convino-Kino. Und jetzt gibt euch Katrin einen kleinen Überblick über die Handlung des Films.
Genau, Jojo Rabbit von Taika Waititi, sein aktueller Film, ist eigentlich ein Spitzname für einen Jungen, der Johannes heißt und erstmal Jojo heißt. Und Rabbit, dieser Zuname, wird ihm noch gegeben, weil er eigentlich netterweise zu feige ist, einen Hasen zu töten, als Beweis seiner Nazi-Jugendstärke. Er ist 10 Jahre alt. Wir begleiten ihn in dem Film Jojo Rabbit ungefähr ein halbes Jahr, wie er eine heiße Entdeckung bei sich zu Hause macht, wie er das wahre Ich seiner alleinerziehenden Mutter entdeckt und wie er versucht, ein perfekter Hitler-Jugendbengel zu sein, zu werden und ganz schwierig, zum Glück, zu bleiben.
Ja, und wie fandet ihr den Film? Also vielleicht als allererster Punkt.
Ich war positiv, also nicht überrascht eigentlich, aber ich war auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefreut über den Film. Der ist sehr gut geworden, auch wenn er zwischendurch etwas kritisch wird, aber auf eine gute Art und Weise kritisch irgendwie. Ich war überwältigt nach dem Film eigentlich. Es hat super Spaß gemacht, also so viel mal am Anfang gesagt.
Ja, also wir haben gerade auch überlegt, wie würden wir diesen Film eigentlich verpacken. Ich habe noch gedacht, oh, Taika Waititi ist sozusagen das Gütesiegel für geile Filme, muss man ganz klar sagen. Dann habe ich überlegt, ein Film, der humorvoll einen Jungen darstellt in der Nazi-Zeit und Taika Waititi als der Bad Man himself, also Adolf Hitler als sein, ja, bester Freund im Geiste. Wir müssen uns in diesem Film Jojo Rabbit ja vorstellen, dass er immer wieder mit ihm Zwiesprache hält. Da habe ich mir gedacht, oh, und das im aktuellen Deutschland, passt es? Können wir das gerade wirklich brauchen? Das war aber auch natürlich genau der Ansporn, diesen Film zu sehen. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, absolut sehenswert.
Dem schließe ich mich natürlich sofort an. Also ein wirklich klasse Film. Mir geht's wie dir, Levi. Ich war nach dem Film echt umgehauen. Das ist klasse. Und ich finde, wenn man den Trailer guckt, ihr habt ihn gerade gehört, dann wirkt es total Comedy-lastig, also wie, einfach wie eine normale Komödie, in Anführungszeichen normale Komödie über das Dritte Reich. Aber wenn man den Film guckt, dann gibt es immer wieder diese Momente, wo einem die Schwere dieses Themas bewusst wird und die Ernsthaftigkeit und wie ernst der Film sich auch selber nimmt, wie ernst der Film das Thema nimmt. Und das sind diese Momente, die dann, wie Levi gesagt hat, auf eine gute Art und Weise kritisch sind, wo man merkt, so was man eigentlich gerade guckt. Und Taika Waititi macht wirklich diese Gratwanderung unglaublich gut zwischen Comedy und ernsthafter Darstellung von den Dingen, die zur Nazi-Zeit passiert sind.
Also genau, ich weiß nicht, diese Genrefrage war ein großes Thema, auch so wie du das jetzt gerade beschreibst, was er alles in diesen Film packt, also von Detailreichtum über Archivbilder zu fantastischen Songs, die er extra eindeutscht, übrigens nicht nur in der synchronisierten Variante, sondern ja, also die Beatles auf Deutsch oder ja, David Bowie auf Deutsch ist gleich mal echt eine ganz andere Nummer und hat noch so einen kleinen Seitenhieb innerhalb dieses Films. Ich verrate jetzt mal, wie ich ihn kategorisieren würde, nachdem ich lange gehirnt habe. Also das eine wäre ein klarer Buddy-Movie. Das heißt, ich habe zwei Personen, ja, die vorsichtig ausgedrückt extreme Gegensätze sind, aber auch klassisches Sujet eigentlich und die sich dann annähern dürfen. Das dürfen wir sehen in der Story, das ist ganz wichtig. Und das Ganze als Überschrift ein satirischer Antikriegsfilm, also nicht mal groteske, ich dachte eher, es wird noch eher stärker eine groteske, ein satirischer Antikriegsfilm. Was sagt ihr dazu?
Also ich hätte es, um es mal mit ganz klassischen Begriffen, also relativ einfachen, häufigen Begriffen zu sagen, ich hätte es als gibt es, glaube ich, als kombinierten Begriff sogar Dramödie oder wie man das sagen kann.
Ja, genau.
Also als eine Dramakomödie zusammengefasst so ein bisschen, weil es ist auf jeden Fall sehr dramatisch und das trotzdem, obwohl sich alles sehr satirisch, sehr lustig hält. Aber ich finde auch deine Beschreibung ziemlich passend eigentlich. Vor allem auch auf die Idee mit dem Buddy-Film bin ich eigentlich noch gar nicht gekommen und das, obwohl es ja vielleicht schon so ein bisschen ein kleiner Spoiler kurz als Vorwarnung, obwohl es ja eigentlich fast sogar mehrere Buddy-Handlungen in diesem Film gibt. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal.
Ich schließe mich nochmal allem an, was vorher gesagt wurde. Ich möchte weniger in die genaue Terminologie, also die Filmterminologie eindringen, sondern vielleicht eher beschreiben, was der Film auslöst. Also für mich, es war einfach ein gutes Gefühl. Also der Film war vorbei und ich war glücklich. Einfach. Also der Film hat einfach so viel Spaß gemacht und eben diese schwierigen Momente oder diese Ernsthaftigkeit hat noch mehr dazu beigetragen, dass der Film authentisch wirkt, dass er gut wirkt und einfach super ausgedacht und super ausgeführt. Also einfach unglaublich schön.
Man hat irgendwie dadurch nicht, also auch durch diese ernsten Momente, man hat nicht das Gefühl, dass sich Taika Waititi jetzt einfach nur über die Zeit lustig machen möchte und als würde er jetzt einfach nur was Witziges machen, sondern man merkt auch, dass eine Bedeutung hinter dem Film steht, dass da auch Tiefe dahinter ist und dass es eben nicht nur eine Komödie ist. Und das packt einen manchmal schon auch echt heftig im Film, aber wie gesagt, wie du es gesagt hast, das macht den Film einfach auch gut so.
Also vor allem, wenn man diesen Begriff Satire nimmt, ja, und eine Satire funktioniert ja gerne auch als Rückblick. Ja, also ich gucke aus der Jetztzeit zurück, aber dieser Film schmeißt uns ja in, ich würde sagen ungefähr in das Jahr Ende 1944, Anfang 1945, weil gegen Ende des Films wird auch das Ende des Krieges eingeläutet. Das steht übrigens in jeder Kritik, das heißt, ich spoilere an dieser Stelle hier beim Störmelder im Radio Störfunk nicht. Und dadurch habe ich natürlich eine besondere Verpflichtung eigentlich, ja, und trotzdem schafft es Taika Waititi von Anfang an, uns zu sagen, er guckt, obwohl er uns eine Geschichte von damals erzählen will, aus heutiger Sicht darauf. Also er schafft einen Bogen von damals zu jetzt in einer aktuellen Debatte und hat ganz wichtig, ganz am Schluss schafft es ja Jojo Rabbit ja noch eine, ja, sich von einem Dämonen zu lösen und das ist ein Befreiungsschlag, finde ich, der wirkt extrem aktuell und der wäre aktuell auch sehr, sehr nötig.
So, das war jetzt unsere allgemeine Besprechung zum Film Jojo Rabbit. Nach dem Song Helden von David Bowie wird's auf jeden Fall spoilerlastig. Das heißt, wer den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat, vielleicht einfach mal für ein paar Minuten abschalten oder umschalten und dann direkt wieder zurückkommen. Also jetzt hier Helden von David Bowie.
Gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Also ich warne jetzt noch mal ganz kurz vor, wir werden jetzt ein wenig, wenn nicht sogar sehr viel über den Film Jojo Rabbit hier spoilern. Nochmal zur Information. Ihr hört den Störmelder übrigens gerade. Jetzt geht es los.
Ja genau, also vielleicht könnte man, also ich würde jetzt mal nicht das Ende vornehmen, das wäre vielleicht jetzt chronologisch nicht richtig, aber wenn wir mal vielleicht ganz, ganz kurz über die vielen relativ großen Wendungen im Film sprechen.
Okay.
Gut, also für mich, was das einschneidendste Erlebnis war, war der Tod von Jojos Mutter.
Oh mein Gott, ja.
Also das war eins der einschneidendsten für mich.
Das war wirklich, das hat am, habe ich auch gedacht, das hat am meisten gepackt und auch am meisten, das hat einem quasi so eine Ohrfeige aus der Komödie rausgegeben, fand ich so ein bisschen. Um da mal kurz Informationen noch vorher zu spoilern, man sieht Also die Szene mit der Mutter selbst ist quasi, dass Jojo Rabbit einem blauen Schmetterling folgt auf der Straße und er findet ihn ganz schön und ist ganz fröhlich und läuft ihm hinterher und sieht dann plötzlich neben sich, nachdem der Schmetterling weggeflogen ist, sehr markante Schuhe, die eben vorher schon aufgefallen sind, weil man sieht, jedes Mal, wenn man vorher schon seine Mutter gesehen hat, waren irgendwo auch diese Schuhe mit dabei eigentlich. Sei es jetzt einmal beim Tanzen auf dem Nachhauseweg oder sowas. Also man hat auf jeden Fall irgendwie gewusst, dass das ihre Schuhe sind. Auch wenn man sich, zumindest ich am Anfang, ich habe mir gedacht, ja, okay, das sind jetzt zwar die Schuhe, aber das ist bestimmt eine andere Frau. Das ist bestimmt nicht jetzt seine Mutter. Das können die jetzt nicht machen. Aber dann fährt die Kamera hoch, nachdem Jojo eben schon sehr erschrocken ist, verständlicherweise, fährt die Kamera hoch und man sieht ihren blauen Mantel. Und als die Kamera herausfährt, sieht man eben ganz deutlich, dass seine Mutter jetzt öffentlich erhängt wurde.
Das gab vorher schon mal eine Szene, wo man sehen konnte, dass eben WiderstandskämpferInnen aufgeknüpft wurden. Und so ein Moment, wie ihn Levi gerade so schön beschrieben hat, das ist für mich immer dieser Romeo und Juliet-Moment. Das heißt, egal welches Theaterstück ich angucke, das Romeo und Julia heißt, egal welcher Film oder welche Variante geguckt wird, wir wissen, beide werden sterben und ich sitze immer da, nein, nein, sie werden überleben. Und gestern in dem Film Jojo Rabbit dachte ich, nein, 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 irgendjemand anders hat einfach nur dummerweise genau die gleichen Schuhe.
Ja, und das Ganze hat so wehgetan, weil man bis zu diesem Zeitpunkt eben gesehen hat, wie eng das Verhältnis zwischen Jojo und seiner Mutter Rosie eben ist. Sie versucht eben mit der Situation klarzukommen, Jojos Vater ist weg, also den Leuten wird erzählt, er kämpft in Italien im Krieg. Zum Schluss kommt dann aber raus, dass er wahrscheinlich auch für den Widerstand arbeitet in irgendeiner Form und zurückkommen wird. Aber man sieht eben, wie sie zusammen mit dieser Situation klarkommen und wie anstrengend die Situation auch für Jojos Mutter ist, aber wie sie trotzdem für ihn die Schultern oben behält und in die Zukunft guckt. Und sie war eben auch ein wichtiger Antrieb für ihn und hat irgendwie dafür gesorgt, dass er nach draußen kommt, dass er sich wegen seiner Verletzungen oder seinen Narben im Gesicht nicht zu hässlich fühlt oder nicht irgendwie ausgestoßen fühlt. Und dann auf einmal ist sie auf einen Schlag weg. Es ist wirklich, also diese Szene kommt aus dem Nichts. Also es ist zuerst, solange die Beziehung zwischen denen noch gut ist, haben wir Sommer, alles ist grün, überall sind Schmetterlinge in der Luft, sie fahren zusammen Fahrrad auf einer leeren Straße und dann wird es langsam immer mehr Herbst, der Zustand in der Stadt wird immer schlechter, es geht so auf Kriegsende zu, die Versorgung ist nicht mehr so super und an einem leicht grauen Tag läuft Jojo eben über den Marktplatz, macht erst so ein paar Plakate an die Säulen dort und dann sieht er eben den blauen Schmetterling und läuft ihm einfach hinterher, freut sich, dass er einen Schmetterling sieht und dann tauchen einfach diese Schuhe vor seinem Gesicht auf und man erschreckt sich förmlich vor diesen Schuhen, weil man sofort eben merkt, oh Gott, es ist die Mutter, also sie ist tatsächlich tot und damit habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet, kein bisschen. Es hat mich einfach kalt erwischt.
Es ist vor allem auch so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Jojo auch schon so ein bisschen einen schlechten Tag gehabt. Er ist ein bisschen betrübt, läuft durch die Gegend und ach ja, schön, jetzt sieht er einen Schmetterling. Er leuchtet wieder ein bisschen auf, es geht ihm wieder ein bisschen besser und dann eben, wie gesagt, diese Ohrfeige, dass da plötzlich diese Schuhe hängen, das war heftig.
Genau, es gab allerdings zum Glück noch andere Entdeckungen zu machen. Und das eine war, ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, aber Jojo wird ja ein Wochenende bei der Hitlerjugend verbringen und anscheinend auf das Kämpfen vorbereitet. Da haben wir einen sehr lamoyanten, nicht ganz, wie soll ich sagen, ehrgeizigen
oder motivierten
genau, Nazi da vorne stehen, der jetzt irgendwie die ganzen Bengels und die Mädels da auf Vordermann bringen soll, ein Wochenende.
Captain K. ist sein Name, glaube ich.
Genau, und das Gute ist, dass wir, denke ich, als erwachsene Zuschauerinnen sofort merken, wir hatten nämlich eine Schnapsbuddel dabei und dann nimmt er erstmal einen kräftigen Schluck. Okay, der kann nicht so schlimm sein, war mein erster Eindruck. Wie ging es euch, als ihr ihn gesehen habt, das erste Mal bei diesem Hitlerjugendwochenende?
Ähnlich, ja. Auch dadurch, dass er dann direkt sagt so, ach ja, also er hat bei einer fehlgeschlagenen Mission auf einem Auge das Augenlicht verloren und jetzt sagen ja die Obersten, ach, jetzt ist er scheinbar nicht mehr kriegstauglich und macht dann so Schießübungen und ist total akkurat. Und da merkt man schon irgendwie, er sieht die Führungsriege der Nationalsozialisten selber irgendwie kritisch. Also er möchte schon kämpfen, aber vielleicht nicht unbedingt für die Sache der Nazis.
Genau, und da finde ich, dass Taika Waititi einfach schon eine schöne Spur legt, weil das ist Spur 1. Aber das wahre Ich von diesem, ich will immer Lieutenant sagen, verdammt, was sage ich jetzt, Nazi-Offizier?
Captain K, wird er, also sagt, er soll sein Spitzname sein. Ne?
Klenkenberg, meine ich, ist der Klenkenberg ist der Name ausgesprochen und er sagt, wie man soll ihn Captain K nennen.
Genau, die Geschichte war das. Also Captain, schon nicht mehr Kapitän, ne, sondern genau. Captain K, hat eine, Achtung, piep, piep, Spoiler Nummer 2, eine wunderbare Neigung. Er ist nämlich seinem Adjutanten zugeneigt. Und wer das einfach mal die ersten 2 Drittel des Films nicht kapiert, wird dann eine Szene zu sehen bekommen, wo diese ganzen Nazis in Anführungszeichen untergebracht sind, um eben die Jugend auf Vordermann zu bringen. Da wird es dann einen Blickwechsel geben, der so fantastisch ist.
Vielsagend vor allem.
Ja, genau, deswegen. Und später werden wir dann noch das Glück haben, einen Eigenentwurf für eine Uniform zu sehen, und zwar genau für diese beiden. Und was das Ganze am Schluss des Films so ein bisschen grotesk überhöht, sie werden diese Uniform tatsächlich tragen und alle Zweifel über die Liebe dieser beiden Männer zueinander, piep, piep, Achtung, Spoiler, das wird da mehr als offensichtlich und es ist großartig und also ein echter Befreiungsschlag auch.
Es sind nicht irgendwelche Nazi-Uniformen, sondern sie haben bunte Federn an der Mütze und lila und rote Capes und ganz lächerliche Waffen. Der Adjutant trägt ein großes Grammophon durch die Gegend, aus der irgendwelche Musik schallt. Also es ist.
Sie sind geschminkt, bizarr, alle beide.
Ja, beide mit Eyeliner, also
großes Kino.
Absolut, also wirklich zwei sehr gute Charaktere auch.
Ja, das war's jetzt soweit erstmal mit den Spoilern. Nach der Musik geht es jetzt weiter mit noch einem kleinen Infoblock über den Film. Einfach mal, um so zu zeigen, wo der Film sozusagen herkommt und auch ein paar Einspielergebnisse vielleicht.
Und der Song heißt I'm a Believer von The Monkees. Ein Film, der in der deutschen Version, also der auf Deutsch im Film läuft, so rum. Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, and that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, 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 yeah. I'm a believer. Said I'm a believer.
chasing riches, baby.
They say ain't great, be for Pope. Got the strap with the scope, and I give people hope. And your bitch try eat low. They say great, be for Pope. Cause I'm clean, no, that's so. Bitch is great, be for Pope. Bitch is great, be for Pope. Bustin' out on the funk. Bitch, I'm coolin' like a monk. Beat my wrist, think it's bunk. Bust down, that ain't bunk, ayy. Gravy got the drip, they call me Mr. Hydration. Bitch, I do not play, and you look like a PlayStation. I ain't religious, but I got bitches. How come your bitch is all in my business? I might just motherfucking fold and fuck on that bitch cause I'm vicious, ayy. Bitch, I'm vicious, only hitting swishes. I was born on Christmas, yo bitches. Always yelling gravy for Pope. Got the strap with the scope. Bitch. Give people hope. Now your bitch try elope, bitch. Gravy for Pope, cause I'm clean, nothing soap. Bitch, it's gravy for Pope. Bitch, it's gravy for Pope. Hey. Fucked up politics, but we ain't losing in religion. Gravy in this bitch, I pull up with a fucking vision. Looking stupid clean on your Christian television. Looking clean on your Christian television. Ayy, nobody know how I make this shit. Blackout at church with a basic bitch. Ain't no way I can fake this shit. That's two right hooks to an atheist. That's pew, pew, pew to a Satanist. Wife your wife cause I can't resist. Got holy water with activists. Just listen what they saying, bitch. Gravy for lunch, bitch, I feel like Captain Crunch. Hope I might bust your bitch. Base God, then I dunk. Ayy, I just met your bitch and now we having relations.
So, und jetzt kommt noch ein kleiner Infoblock zu dem Film Jojo Rabbit. Also einfach ein paar Fakten zu der Verfilmung. Grundsätzlich also IMDb bezeichnet den Film als satirisches Drama, also ziemlich überschneidet sich ziemlich genau damit, was wir hier herausgefunden haben. Das Ganze basiert auf einer Romanvorlage von Christine Linens. Der Film heißt, das Buch heißt Caging Skies. Also vielleicht auch mal immer ein kleiner Lesetipp, wenn ihr das Original sozusagen in Anführungszeichen lesen wollt.
Ja, in den Hauptrollen spielen vor allem Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Roman Griffin Davis und Taika Waititi natürlich. Der Film wurde rund um Prag, also in Tschechien, gedreht. Das ist vor allem deshalb interessant, nur ganz kurz, weil dadurch auffällt, dass es nicht so amerikanisch aussieht. Das war gestern auch nochmal so eine Kleinigkeit.
Stimmt, und genau das war auch das Ziel. Also die Orte, in denen das gedreht wurde, die wurden im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört und haben deswegen einen sehr altertümlichen Charme immer noch. Und laut dem Szenenbildner Ra Vincent haben die ausgewählten Drehorte sehr, sehr viel Charakter und vermitteln das Gefühl, sie wären die deutschesten Städte in Tschechien. Also das finde ich auch einen ganz netten Kommentar, so dass man wirklich geguckt hat, dass es authentisch wirkt. Und das ist wirklich etwas, was sich durch den gesamten Film zieht, eine unglaubliche Detailverliebtheit.
Ja, die durchschnittlichen Bewertungen des Films auf Rotten Tomatoes wären 7,5 von 10 und überwiegend ist der Film gut in der Kritik angekommen. Es gab zwischendurch einmal einen Balance Act, weil man nämlich das Nazi-Kind sympathisch hat wirken lassen, aber eben man will den Nationalsozialismus eben nicht verharmlosen. Taika Waititi beschreitet diese Gratwanderung erfolgreich.
Ja, und jetzt noch was zu den Auszeichnungen des Films. Bepreist wurde das Ganze auf mehreren internationalen Filmfestivals, so zum Beispiel Chicago in Amerika, Cork in Irland, London, natürlich England, Toronto, Kanada und Washington wieder die Vereinigten Staaten.
Ja, der Film hat auch den British Academy Film Awards hat er gewonnen?
Ja, in mehreren Kategorien sogar. Ja. Genau wie den Critics' Choice Movie Award, auch dort in mehreren Kategorien gewonnen.
Dann bei den Golden Globe Awards.
Und einen Oscar für das bestadaptierte Drehbuch hat er auch abgeräumt.
Die weltweiten Einnahmen für den Film lagen übrigens bei etwa 88,5 Millionen Dollar.
So, und als letzte Kritik nochmal, oder nicht Kritik, sondern eher Lob, möchte ich mich wirklich fast für diesen Film bedanken, der einfach so klasse ist. Und ich habe es eben schon angesprochen, die Detailverliebtheit macht alles so viel besser. Also auch, dass alles auf Deutsch ist und auch auf richtigem Deutsch, was im Hintergrund vorgeht, Plakate oder auf einer Pinnwand steht mit Kreide geschrieben, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Natürlich sind das alles bekanntere Phrasen aus dem Nationalsozialismus, die auch international bekannt sind. Aber trotzdem ist alles richtig gehalten. Die Einrichtungen, der Häuser ist wunderschön, auch die Kleidung macht einen riesengroßen Faktor aus, neben der Musik, also einfach ein klasse umgesetzter Film, finde ich. Und jetzt hört ihr Doja Cat und Say So.
Music.